Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Katja Bigalke, herzlich willkommen.
You have on the one hand a very developed Bohemia.
Es gab eine Bohème, eine Subkultur, die ihr Bewusstsein mit psychedelischen und anderen Drogen erweitern wollte. Sie wollten neue Formen von Religiosität und Spiritualität erkunden. Es gab eine experimentelle Kunstszene, Tanzen, Film, Poesie, Literatur. Es entstanden Künstlerzirkel rund um Berkeley und der East Bay.
All these different artistic circles are burgeoning around Berkeley and the East Bay.
Berkeley, dieses Städtchen auf der Ostseite der Bucht von San Francisco, war 1968 nicht nur ein Ort, an dem ein neuer American Way of Life ausprobiert wurde. Der Standort der University of California, der war auch und ist schon immer ein Ort des politischen Widerstands gewesen. Das Free Speech Movement hat hier zum Beispiel seine Wurzeln. Die Vietnamkriegsbewegung formierte sich hier. Die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung entstand in der Gegend. Und auch die Frauenrechtsbewegung hatte im Umfeld der Uni ihren Ursprung. In unserer Weltzeitreihe hier zu dem Jahr 1968 und seinen Folgen weltweit darf Berkeley in Kalifornien also nicht fehlen, zumal die Forderungen, die hier erhoben wurden, auf der ganzen Welt ihr Echo fanden. Auch in Frankreich, wohin wir nun zuerst blicken, der Mai 1968, der dort auch als Pariser Mai in die Geschichtsbücher eingehen soll, war eine mächtige Zäsur in der französischen Geschichte. Mit welchen Folgen? Jürgen König hat sich das angeschaut.
Mahnwachen für die Rechte der Frauen, Studentendemos für ungehinderten Hochschulzugang, streikende Eisenbahner. Frankreich erlebt unruhige Zeiten. Zum ersten Mal seit Emmanuel Macron Präsident ist, regt sich Widerstand im Volk. Bei der Staatsbahn SNCF fanden am 22. März die ersten Proteste statt. Und nicht nur die Gewerkschafter der Eisenbahn, auch Politiker schlossen sich dem Streikaufruf an. Zum Beispiel Alexis Corbière von der radikal linken Bewegung La France Insoumise, der im Sender France Inter sagte:
Ich will die Gelegenheit dieses Interviews für einen großen Appell nutzen. Geht am 22. März alle auf die Straße. Jeder hat einen guten Grund, gegen die Regierung zu demonstrieren. Nicht nur die Eisenbahner, was mit ihnen passiert, geht uns alle an. Jeden, der die Eisenbahn benutzt. Außerdem die Rentner, die Lehrer. Die Studenten, die Funktionäre, sie alle leiden unter dieser Regierung, die vor allem eines will, uns gegeneinander aufbringen. Deswegen geht am 22. März alle auf die Straße und wir werden sie zurückweisen.
Jeder hat einen guten Grund, gegen die Regierung zu demonstrieren. Mit solchen Reden sucht Alexis Corbière aus den Protesten der Eisenbahner einen gesamtgesellschaftlichen Aufstand zu machen. Den Termin zum ersten Aktionstag hatten schon die Gewerkschaften bewusst gewählt. Am 22. März war es genau 50 Jahre her, dass die Pariser Universität Sorbonne besetzt wurde, beziehungsweise ihre Außenstelle im Vorort Nanterre. Mit der Rede des 23-jährigen deutsch-französischen Soziologiestudenten Daniel Cohn-Bendit begann dort am 22. März 1968 die größte französische Streik- und Protestwelle des 20. Jahrhunderts.
Ich glaube, so etwas geschieht zum ersten Mal. Wir besetzen die Sorbonne.
Danny Le Rouge, den roten Danny, nennt man damals Daniel Cohn-Bendit, der alle repressiven Institutionen der Gesellschaft zerschlagen will, zugunsten einer Politik der direkten Demokratie. Von der Hippie-Bewegung in den USA, vor allem aber von deutschen Studenten inspiriert, ist auch in Frankreich Proteststimmung aufgekommen gegen die autoritäre Politik von Präsident Charles de Gaulle, gegen die patriarchalischen Studienbedingungen an den Universitäten, gegen die Auswüchse der Konsumgesellschaft. Die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg politisieren die Studierenden endgültig. Mit seiner Bewegung 22. März wird Daniel Cohn-Bendit zum Wortführer der Proteste.
Quelle est la nature réelle du mouvement?
Was ist die wirkliche Natur unserer Bewegung? Es ist diese. Die Studenten weigern sich, die ihr von der Gesellschaft zugewiesene Funktion zu übernehmen. Das heißt, sie weigern sich, die zukünftigen Führungskräfte der Gesellschaft zu werden, die später dann die Arbeiterklasse wie auch die Bauernschaft vom gesellschaftlichen Leben ausschließen werden. Diese Verweigerung findet erstmal an der Universität statt. Aber es ist klar, dass die Bewegung 22. März nicht in der Universität bleiben möchte, sondern über die Universität hinaus ihren Kampf mit dem der Arbeiterklasse und dem der Bauernschaft zusammenführen will.
Auch prominente Intellektuelle und Künstler schließen sich der Bewegung an, etwa der Filmregisseur Jean-Luc Godard, die Schriftstellerin Simone de Beauvoir, der Philosoph Jean-Paul Sartre. Seid realistisch, verlangt das Unmögliche. Es ist verboten zu verbieten. Nieder mit der Konsumgesellschaft. Alles ist möglich. Unter dem Pflaster liegt der Strand. So lauten die Parolen der großen Demonstrationszüge, auch auf den Champs-Élysées. Aus Universitätsbesetzungen und Demonstrationen wird schon bald eine Revolte mit Straßenschlachten von bisher in Frankreich nicht gekannter Brutalität. Steine werfende Demonstranten treffen auf mit Schlagstöcken bewaffnete Polizisten. Weitere Universitätsgebäude werden besetzt in der Nacht der Barrikaden. Nach der Räumung durch die Bereitschaftspolizei CRS gibt es Hunderte von Verletzten. Gerüchte machen die Runde, es habe auch Tote gegeben. 20.000 Studenten gehen am 13. Mai auf die Straße. Die Demonstration wird von der Pariser Polizei mit erheblicher Brutalität aufgelöst. Auch aus Protest gegen diese maßlose Reaktion solidarisieren sich viele im Land mit den Studierenden. Noch am selben Tag schlagen sich die Arbeiter auf ihre Seite. Die Gewerkschaften rufen zum Generalstreik auf. Julie Pagis, Dozentin an der Pariser Hochschule für Sozialwissenschaften.
Ja, une crise politique majeure, un mouvement social.
Es war eine große Krise und eine große soziale Bewegung. Das ist in Frankreich ein wenig in Vergessenheit geraten, dass dieser Streik 1968 der größte des 20. Jahrhunderts in Frankreich war, mit 8 bis 10 Millionen Streikenden. Die Arbeiterbewegung verband sich mit der Studentenbewegung, auch das eine große Seltenheit. Eine Revolution wurde es nicht. Schon im Juni zog sich die Gesellschaft sozusagen wieder zurück, schloss sich ein. Aber die soziale Bewegung in den 3 Monaten zuvor war einzigartig im 20. Jahrhundert in Frankreich.
Was als Pariser Mai in die Geschichtsbücher eingehen sollte, wird immer mehr ein Leben im Ausnahmezustand. In den Straßen häuft sich der Müll, das Benzin wird knapp, Staatspräsident Charles de Gaulle löst das Parlament auf, setzt Neuwahlen an. In dieser brenzlichen Situation besetzen Studenten am 15. Mai 1968 ein Theater, das Odeon.
Mehrere hundert Studenten kamen, als die Vorstellung gerade zu Ende war. Und sie setzten sich auf die Bühne und in den Saal und blieben und riefen ihren Slogan. Freier Eintritt, das Odeon ist offen, die Fantasie an die Macht.
Erzählt der Pariser Historiker Antoine de Beck, der ein Buch über die Besetzung geschrieben hat.
Gegen Mitternacht kam der Direktor, Jean-Louis Barrault, und verhandelte. Und er war sehr verärgert, sagte, ich bin einer von euch, das ist hier ein linkes Theater, ihr könnt bleiben, aber lasst uns jeden Abend spielen.
Das Odeon ist damals das Staatstheater schlechthin und Jean-Louis Barrault ein Star der Szene. Dass eine rechte Regierung eine linke Kulturpolitik pflegt, wird von vielen Studierenden als paradox empfunden. Obwohl ein avantgardistisches Haus, gilt ihnen das Odeon doch als eine Art Maske der Bourgeoisie. 4 Wochen lang bleibt das Theater besetzt. Auf der Bühne steht ein Mikrofon, jeder, der will, kann frei sprechen. Viel Publikum kommt, tagsüber und abends. Auch wer sich überhaupt nicht kennt, redet plötzlich miteinander.
L'Odéon, c'est vraiment la prise de la parole des étudiants.
Im Odeon herrschte wirklich das freie Wort und es kam zu surrealistischen Szenen. Etwa als ein Polizist der CRS kam und sagte, er schäme sich für das, was er mache. Es kamen Ärzte, Hausmeister, Concierge, Arbeiter und eben sehr viele Studenten, die redeten und redeten und redeten. und beschrieben ihren eintönigen Alltag, fragten, was man tun könne, um die Lage zu ändern, und kamen zu diesem für damals charakteristischen Gedanken, dass es nicht nur darum geht, Revolution zu machen, sondern darum, von einem anderen Leben zu träumen, durch die Befreiung des Wortes.
Auch die Theaterleute reden über die Revolution, aber weit von Paris entfernt, im Theater von Villeurbanne bei Lyon. Das Odeon bleibt den Studenten und dem freien Wort überlassen. Staatspräsident de Gaulle schäumt vor Wut, Theaterleiter Jean-Louis Barrault muss gehen. Während die Demonstrationen weitergehen, besetzen Arbeiter ganze Großbetriebe. Wochenlange Streiks legen die Wirtschaft lahm. Daniel Cohn-Bendit propagiert den Sturz der Regierung als Ziel. Die bürgerliche Gesellschaft sei zwar noch nicht zu beseitigen, veränderbar sei sie aber schon, und zwar nur durch unkontrollierte Spontanität. Als er einen Tag später in Berlin fordert, man solle die Trikolore zerreißen und durch die rote Fahne ersetzen, erteilt ihm Frankreichs Regierung ein Aufenthaltsverbot. Einmal reist Cohn-Bendit noch illegal ein, im Juli aber zieht er nach Deutschland. Ein Zeitpunkt, zu dem die aufrührerische Stimmung in Frankreich schon umgeschlagen ist. Die Parlamentswahlen im Juni gewinnen die Gaullisten haushoch, die Protestbewegung verliert an Kraft. Ein erstes Nachdenken setzt ein über das, was man da gerade erlebt hat. Die Soziologin Julie Pagis.
Es gibt keine 68er-Generation in Frankreich. Man hat hier lange von den rebellischen 68ern gesprochen, die allesamt irgendwann wieder in den Schoß des Staates zurückgekehrt seien und wichtige Posten in der Politik, in den Medien, auch bei den Künsten eingenommen hätten. Ich glaube, das ist nur ein Konstrukt. Von denen errichtet, die 1968 die selbsternannten Sprecher der Bewegung waren. Ich denke da an Serge Julie oder auch an Daniel Cohn-Bendit, die die Geschichte der 68er so erzählt haben, als sei sie nur das Abbild ihres eigenen Werdegangs. Dabei sind sie überhaupt nicht repräsentativ für die große Masse der Menschen.
Julie Pagis hat für ihre Studie in ganz Frankreich hunderte von Interviews geführt, mit ganz gewöhnlichen Leuten, wie sie sagt.
Ich habe versucht, Menschen aus jener Masse zu befragen, die nie über sich geschrieben haben, deren Leben sich aber durch die Ereignisse von 1968 völlig verändert hat, sich destabilisiert hat. Manche haben ihre Berufe aufgegeben und sind aufs Land gezogen, um als Bauern zu arbeiten. Die Rollen von Staat und Kirche wurden plötzlich hinterfragt. Familien zerbrachen, neue Kommunen haben sich gebildet. Man kann das auch kategorisieren. Es gibt Ähnlichkeiten und Entsprechungen. Es gibt vielleicht 10 verschiedene 68er-Generationen, aber nicht eine oder zwei.
Die Beerdigung Jean-Paul Sartres 1980 sei die letzte große 68er-Demonstration gewesen, befand der Filmregisseur Claude Lanzmann. Julie Pagis stimmt dem zu. Der Pariser Mai werde heute nur mehr als Phase der Geschichte angesehen.
Es bleibt vom Mai 68 gleichzeitig viel und wenig. Bei den Lebensbedingungen und den Rechten der Frauen hat sich viel verändert. Vor 68 hatten Frauen keinen Zugang zu Verhütungsmitteln, Abtreibungen waren unmöglich. Plötzlich behaupteten sie für sich das Recht, über ihren Körper selber zu verfügen. Und das war nicht selbstverständlich, die ganze Bewegung war sehr männlich geprägt. Bei den Gewerkschaften hat sich viel getan. Ende 68 wurden zum ersten Mal Gewerkschaftsvertreter in den Betrieben zugelassen. Dann wurden Fragen der Ökologie wichtig, im Alltagsleben wie in der Politik. Ich weiß, im Vergleich zu Deutschland dauerte es bei uns deutlich länger. Aber was es dann gab, auch die Anti-Atom-Bewegung, die Kritik an der Konsumgesellschaft, das geht mehr oder weniger direkt auf die 68er zurück.
Plus ou moins directement à 68.
Im Rückblick erscheint der Pariser Mai als ein gravierender Einschnitt der französischen Nachkriegszeit. Geradezu symbolhaft wirkte der Rücktritt Charles de Gaulles 1969. Die Linke wurde zur politisch relevanten Kraft, stellte 1981 mit François Mitterrand den ersten sozialistischen Staatspräsidenten der 5. Republik. Aus den ökologischen Gruppen der 70er Jahre entstand 1984 die Grüne Partei Les Verts. Während einzelne 68er-Intellektuelle schier omnipräsent die Medienlandschaft bevölkern sollten, verlor die katholische Kirche dauerhaft an Einfluss. An den grundsätzlichen Strukturen im Land änderte sich allerdings erstaunlich wenig. Schulen und Universitäten blieben so autoritär wie zuvor. Die Elitehochschulen sind bis heute die Kaderschmiede des Staates. Erst im Vorfeld des großen Jubiläums kommt das Thema 1968 nun wieder auf. Ils commémorent, on recommence. Sie erinnern, wir fangen wieder an. So kann man es jetzt an den Wänden mancher Hochschule lesen. Studenten protestieren gegen eine aus ihrer Sicht harte Selektion bei der Hochschulzulassung, solidarisieren sich bereits mit den streikenden Eisenbahnern, gehen für sie auf die Straße.
Dieses Gesetz betrifft ja uns alle, deswegen sind auch alle auf der Straße. Und je mehr es sind, desto größer der Druck auf die Regierung, dass sie also diese Reform zurückziehen muss. Man muss ihnen endlich zuhören, den Angestellten, den Studenten, den Schülern. Dies ist ein gutes Beispiel dafür.
Auch das Pflegepersonal einzelner Krankenhäuser fordert bessere Arbeitsbedingungen ein. Der ganze öffentliche Dienst ist in Unruhe. Normale Streiks, wie die wegen der Forderung höherer Gehälter bei der Air France, kommen hinzu. Könnte aus den anhaltenden Streiks und Demonstrationen eine Neuauflage des Mai 68 werden? Der Historiker Antoine de Beck ist skeptisch.
Ich glaube nicht, dass es über 50 Jahre hinweg große Verbindungen zwischen dem Mai 68 und dem Mai 2018 gibt. Die Unterschiede sind doch sehr, sehr groß. Dass wir vor einer neuen Revolution stehen, ich kann mich täuschen, aber ich glaube das nicht.
Das sieht auch der Historiker Theo Müller so, der in Paris und Heidelberg studiert. Die politischen Rahmenbedingungen in Frankreich, sagt er, seien nicht geeignet, eine übergreifende Protestbewegung ins Leben zu rufen.
Hätte nicht Macron gewonnen, sondern hätten wir jetzt eine Präsidentin Le Pen, wären die Voraussetzungen völlig andere. Und ich denke, dann würde es auch nicht sehr lange dauern. Ich denke nur, dass die meisten Menschen verhältnismäßig zufrieden gerade mit ihrer Situation sind, im Rahmen dessen, was natürlich immer schwierig ist. Es gab hier auch an der Uni häufiger mal so Demonstrationen für Anliegen der Studierendenschaft. Aber das waren alles Projekte, die eine Zeit lang mit einer gewissen Konsequenz betrieben wurden. Da wurden dann hier auch mal ein paar Hörsäle mal so in alter Tradition besetzt. Aber das war nichts, was ich mit ein paar guten Worten nicht hätte wieder einrenken lassen. Und am Ende hatten sich wieder alle ganz doll lieb. Und ich denke, das hat dann mit dem, was wir so als 68er verklären, nicht mehr sehr viel zu tun.
So scheint es, als seien die Studenten am Ende doch moderater geworden. Mag sein, dass jeder einen guten Grund hat, gegen die Regierung zu demonstrieren, wie Alexis Corbière von La France Insoumise meint. Doch von einer staatlichen Repression, wie die Jugend von 1968 sie empfand und bekämpfte, kann heute keine Rede mehr sein. Um das freie Wort zu propagieren, müssen keine Theater mehr besetzt werden. Eine Neuauflage des Mai 68 steht eher nicht bevor.
So die Einschätzung unseres Korrespondenten Jürgen König auf den Einfluss, den dieses entscheidende Ereignis in der französischen Geschichte, der Mai 1968, auf die Gesellschaft des Landes heute hat. Eine klare Inspiration für die französischen Studierenden waren ja damals die Proteste in den USA und die Hippie-Bewegung. Die Universität Berkeley war damals ein Dreh- und Angelpunkt der Protestbewegung. Und dahin blicken wir jetzt mit unserem Korrespondenten Markus Schuler. Hallo.
Guten Abend nach Berlin.
Um vielleicht erstmal ein Gefühl für diesen Ort zu bekommen, Berkeley, dieser berühmte Standort der University of California, was ist denn das für ein Ort und welche Bedeutung hatte die Uni hier in den 60er Jahren?
Ja, Berkeley ist nach wie vor ein kleines Städtchen auf der Ostseite der Bucht von San Francisco. Gut 110.000 Menschen leben heute dort. Damals wie heute prägte vor allem das Universitätsleben diese Kleinstadt, deren Uni 1868 gegründet wurde, also zwei Jahre nachdem man Berkeley ins Leben gerufen hatte. Und wer sich den Campus anschaut, der sieht schnell, in welchen Jahren welches Gebäude entstanden ist. Auch wenn Berkeley eine staatliche Universität ist, wer dort studieren möchte, der muss heute umgerechnet mindestens 33.000 Euro pro Jahr bezahlen. Anfang der 60er Jahre, da sah die Innenstadt von Berkeley allerdings viel, ja, braver aus als heute, eben wie viele andere amerikanische Kleinstädte auch. Erst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als immer mehr Menschen überall aus den USA hierher kamen, da veränderte sich auch das Straßenbild, vor allem entlang der berühmten Telegraph Avenue, sagt der Berkeley-Geschichtsprofessor Scott Saul.
Die
Leute trugen Kleider, die nicht dem westlichen Modestil entsprachen. Auf den Gehwegen verkauften viele selbstgemachte Gegenstände, Flöten, Pfeifen, Stoffe. Man wollte damit zeigen, wir wollen keine Massenproduktion.
Diese Haltung ist natürlich Teil der 68er-Bewegung, wobei diese lange Vorläufer eigentlich hatte, denn die Universität von Berkeley war schon immer ein Ort der Ungehorsamkeit. Schon vor Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg kam es hier zu Studentenprotesten. Die richteten sich vor allem gegen die Wiederaufrüstungspolitik der US-Regierung unter Franklin D. Roosevelt.
Da gibt's also so eine längere Geschichte der Protestkultur vor Ort. Auch das Jahr 1968 hatte ja in Berkeley durchaus so eine Vorgeschichte. Da gab es ja auch schon länger Proteste gegen den Krieg, gegen Diskriminierung von Frauen, Schwarzen oder Migranten. Es gab das Free Speech Movement, also da war eine ganze Menge los.
Ja, und wenn man es ganz genau nimmt, dann begannen die eigentlichen Proteste im 20 Kilometer entfernten San Francisco, und zwar auf den Treppenstufen des Rathauses. Das war am 13. Mai 1960. Die Republikanische Partei hatte damals die Mehrheit im Senat in Washington, und auf deren Betreiben traf sich das Komitee für unamerikanische Umtriebe im Rathaus von San Francisco. Damit wollte man natürlich provozieren, sagt Peter Richardson. Er ist Professor an der Universität von San Francisco und lehrt dort kalifornische Kulturgeschichte.
The purpose of the meeting was to expose communists in higher education.
Man wollte Kommunisten an der Uni identifizieren. Studenten und Professoren in San Francisco und Berkeley hielten das Ganze für eine Hexenjagd. Vor allem die Studenten versammelten sich dann vor dem Rathaus in San Francisco. Die Polizei ging hart gegen diese Proteste vor. Am Ende wurden die Studenten mit Wasser aus Feuerwehrschläuchen von den Stufen des Rathauses heruntergejagt. Aber genau das mobilisierte sie.
But in a way it just kind of energized the students.
Das war also der Auftakt des Ganzen, und dann bildeten sich sozusagen die unterschiedlichen Bewegungen, die dann die 68er-Bewegung insgesamt geprägt hatten, heraus. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, man muss auch wissen, dass im erzkonservativen Amerika der 50er Jahre jegliche politische Betätigung auf dem Gelände einer Universität verboten war. Aber das wollten die Studenten nicht mehr länger hinnehmen. Viele von ihnen hatten sich zum Beispiel in den Semesterferien in den Südstaaten bei der Wahlregistrierung für afroamerikanische Bürger engagiert. Viele junge Menschen wollten sich jetzt auf einmal politisch betätigen. In Berkeley widersetzte man sich diesem Verbot und forderte Redefreiheit. Deshalb ist das Jahr 1964 ein weiteres wichtiges Datum, als einer der Studentenführer von der Polizei festgenommen wurde. Da kam es zu einem 32-stündigen Sitzstreik auf dem Unigelände. Ende 1964 hob dann der Senat der Universität dieses Politikverbot auf. Es formierte sich neben dem von Ihnen genannten Free Speech Movement, formierten sich verschiedene weitere Gruppen, zum Beispiel gegen den Vietnamkrieg. Im Nachbarort Oakland bildete sich die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung, der Black Panther, und auch die Frauenrechtsbewegung hatte hier ihren Ursprung.
Und wie verliefen diese Proteste dort? Also Stichwort Gewalt zum Beispiel. Und wenn man sich den Stellenwert da von Berkeley mal anguckt bei diesen Protesten, war diese Uni damals besonders aktiv im Vergleich zu anderen Universitäten im Land?
Ja, absolut. In den Anfangsjahren, da verliefen diese Proteste übrigens noch friedlich. Es gab viele Sitzblockaden, Demonstrationen, Märsche auf den Straßen. Doch Berkeley sorgte mit seinen Demos immer wieder auch für landesweite Schlagzeilen, sagt Berkeley-Geschichtsprofessor Scott Saul. Zum Beispiel im Dezember 1964, als mehr als 700 Studenten von der Polizei auf einmal festgenommen wurden.
When the students of the Free Speech Movement took over the administrative building of Sproul Hall.
Als die Studenten des Free Speech Movements ein Unigebäude besetzten und hunderte Studenten von der Polizei festgenommen wurden, war das die größte Massenfestnahme in den USA. Viele Menschen sagten damals: Oh du meine Güte, hier entsteht eine neue Bewegung, eine neue Kultur. Mario Savio, der Anführer des Free Speech Movements, wurde als Erzengel der Studentenrevolte in den Zeitungen bezeichnet. Diese Schlagzeilen erschienen überall in den USA. Viele Leute, die mit ihrem Leben nicht zufrieden waren, kamen dann hierher und suchten Anschluss an eine neue Gemeinschaft.
Doch je mehr Menschen nach Berkeley kamen, je politischer das Uni-Umfeld wurde, umso stärker radikalisierten sich auch einige Gruppen. Ende der 60er Jahre sind viele Proteste und Demos längst nicht mehr friedlich. Nochmals Scott Saul von der Uni Berkeley.
And there's a famous image
Es gibt da das berühmte Bild eines Hubschraubers, der über der Sprout Plaza kreist, dem Versammlungsgelände an der Uni, und der eine große Menge Tränengas abwirft. Viele Leute sagten damals, werden wir hier jetzt wie die Menschen in Vietnam behandelt? Stehen wir jetzt unter Beschuss durch die amerikanische Kriegsmaschinerie? Gouverneur Ronald Reagan erklärt den Ausnahmezustand. Er verhängt eine nächtliche Ausgangssperre und er holt die Nationalgarde, um die Straßen zu sichern.
So as to put down the radical protesters.
Und was war dann konkret 1968 in diesem Jahr dann los? Da gab es ja diesen berühmten Streik, der ja auch zu der Gründung eines Black Studies Department führt. Ich glaube, das heißt Center of Ethnic Studies. Gibt es ja auch heute noch, oder?
Genau, dieses Center of Ethnic Studies oder for Ethnic Studies gibt es heute noch. Das war ein Protest, der von den Unis in San Francisco und Berkeley gemeinsam organisiert wurde. Hier schlossen sich die Studenten verschiedener Ethnien zusammen. Afroamerikaner, Latinos und Studenten mit asiatischem Hintergrund. Sowohl an der Uni in San Francisco als auch in Berkeley, da gibt es diese Fakultäten nach wie vor.
Wie würden Sie denn diese ganze Geschichte von der heutigen Perspektive aus einordnen? Ist und bleibt Berkeley so eine Ausnahmeerscheinung im Trump-Land in Kalifornien oder ist dieser Ort schon auch nach wie vor als ein wichtiger Impulsgeber einzuschätzen, der durchaus Gewicht hat?
Ja, Berkeley versteht sich heute noch als kritisches, als linkes Gegengewicht. Ein Sprachrohr gibt es zum Beispiel in Form des Politikprofessors Robert Reich, der ein großer Unterstützer von Bernie Sanders im Vorwahlkampf war. Reich ist einer der schärfsten Kritiker von Trump. Man sieht ihn ab und zu auch bei CNN. Und er fordert schon seit Jahren einen radikalen Politikwechsel, der vielen in der demokratischen Partei zu weit geht. Er fordert eine radikale Umverteilung und eine Erhöhung der Steuer. Doch die Realität, die sieht für den normalen Studenten anders aus. Die Bay Area ist die teuerste Region der USA. Scott Saul, der in Berkeley unterrichtet, sagt, seine Studenten sehen die damalige Zeit skeptisch.
Was sind die Fundamente, um leben zu können? Das wären Wohnen, Krankenversorgung und Bildung. Und alle drei Dinge sind unglaublich teuer geworden. Die meisten meiner Studenten können sich nicht vorstellen, einmal ein eigenes Haus zu kaufen. Das gehörte in den 60er Jahren noch zum amerikanischen Traum der Arbeiterklasse. Jetzt mühen sich Studenten ab, ihre Krankenversicherung zu zahlen. Ihre Ausbildung beschert ihnen Schulden. Und so blicken sie auf die 60er Jahre mit einer Mischung aus Bewunderung und Skepsis.
Auch wenn jene Phrase, früher war alles besser, abgedroschen klingt, so ist sie, glaube ich, zutreffend, wenn es um die wirtschaftliche Lage der Menschen geht. Die Umverteilung von Reichtum in der US-Gesellschaft ist ein Fakt. Der Spitzensteuersatz wurde seit Ende der 60er Jahre von 70% auf heute um die 35% abgesenkt. Die Mittelklasse wird immer kleiner, die Reichen reicher und das Heer der Armen größer. Das ist ein Grund für die Skepsis der heutigen Studenten, die die ersten 10 Berufsjahre erst einmal damit beschäftigt sind, ihren Unikredit wieder abzustottern. Da bleibt wenig Zeit fürs Protestieren. Dennoch, die 60er Jahre in der Bay Area und Berkeley, die haben viele Entwicklungen angestoßen, die wir heute als Usus ansehen. Recycling, die Mülltrennung, Secondhand-Läden für alle möglichen Dinge. Die Mietpreisbindung wurde hier in Berkeley in den 60er Jahren eingeführt. Und, wenn Sie so wollen, die friedliche Art des Protests, die Anti-Atomkraftbewegung, die Friedensbewegung und letztlich auch die Grünen bei uns in Deutschland haben sicherlich die ein oder andere Verbindung, die auf Berkeley zurückgeht.
Ein bisschen lebt 1968 also auch in Kalifornien noch weiter, meint unser Korrespondent Markus Schuler, wobei die Protestkultur doch offensichtlich ein wenig erlahmt ist und das, obwohl es auch für Studierende ja heute durchaus noch genügend Gründe gäbe, auf die Straßen zu gehen. Mit diesem Blick auf Frankreich und Kalifornien endet unsere vierteilige Weltzeitreihe zu den Ereignissen und Folgen des Jahres 1968, in der wir unter anderem in Japan, Marokko und Kuba unterwegs waren. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.